Diese Geschichte, an die wir uns heute erinnern, ist ein ganz, ganz tiefes Geheimnis. Und ein Geheimnis, das können wir nicht selber einfach entschlüsseln, das muss uns der oder die Person, die das Geheimnis kennt, selber erklären oder einfach öffnen. Und jetzt sind wir darauf angewiesen, dass Gott, der diese Geschichte geschrieben hat, verwirklicht hat, uns dieses Geheimnis einfach heute Morgen einmal mehr öffnet, uns hineinführt in diese Wahrheiten. Und wir werden sehen, die ganz konkret mit meinem Leben, mit meinem Körper, mit mir selbst etwas zu tun hat. Und deshalb möchte ich beten und einfach den himmlischen Vater anrufen, dass er uns dieses Geheimnis einfach so richtig öffnet und uns hineinführt. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute so zusammenkommen dürfen. An diese Geschichte uns erinnern, sie ist lange her und doch ist sie so aktuell. Sie ist heute genauso lebendig, genauso wirksam. Und wir bitten dich, dass du uns in diese Ereignisse hineinführst, sie uns selbst öffnest und unser Herz damit berührst. Danke vielmals, Herr. Schenke jetzt Kraft zum Reden und Kraft auch zum Hören. Amen. Ja, was für eine Geburt, wenn man sich 2000 Jahre nach seiner Geburt immer noch erinnert, 4 Wochen zuvor vorbereitet, Lichter aufhängt, dekoriert, Veranstaltungen plant und dann der Höhepunkt an Weihnachten, muss schon etwas sehr Spezielles gewesen sein. Dass man 2000 Jahre danach immer noch so ein Riesending macht, oder? Nun, jede Geburt ist schon etwas ganz Spezielles, also auch als du geboren wurdest. Einfach so. Gott, der lebendige Schöpfer, hat uns Menschen geschaffen. Wir sind ja nicht einfach irgendwoher, sondern er hat uns geschaffen, geplant. Es ist sein Wille, dass du als Mensch mit einem Körper da bist. Das hat Gott gewirkt. Das verdankst du diesem lebendigen Schöpfer. Und er hat uns in eine gute Umwelt gesetzt. Also es stimmt einfach, wie wir leben dürfen, nur schon als Mensch mit unserem Körper die Fähigkeiten. Ja, du darfst dich schon berühren, oder? So, das bin ich, oder? Ich habe einen Körper mit all den Fähigkeiten und dann noch das Umfeld. Also in diesen Tagen isst man ja normalerweise nicht gerade nur Brot und Wasser. Etwas besser. Und habt ihr auch schon gemerkt, das ist nicht nur eine Vitamin- oder eine Kalorienzunahme, sondern das macht Freude. Das macht Freude, weil wir einen Geruchssinn haben, einen Geschmackssinn haben. Macht Essen Freude, ist etwas Schönes, das hat Gott geschenkt, das dürfen wir genießen. Also was für ein Gott, der uns Menschen geschaffen hat und der uns jetzt in die Geschichte eingreift, ganz entscheidend, um uns noch einmal ganz speziell zu begegnen. Weil auch wenn wir Menschen so fantastisch sind, die Körperfunktion, was da alles funktioniert, wir haben einen Makel. Oder eigentlich 2 Makel. Die hängen aber miteinander zusammen. Der eine Makel ist, wir sind vergänglich. Tja, das fängt ziemlich früh an. Mit 20 Jahren wird die Haut schon wieder dünner. Ja. Mit 40, oh Schreck, das erste graue Haar. Alarmstufe 1. Und dann geht das weiter. Einfach unaufhaltsam kommt die Vergänglichkeit immer mehr zum Ausdruck, bis wir hier von dieser Welt Abschied nehmen. Die Vergänglichkeit ist ein Makel, oder? So ein schönes, so ein wertvolles, so ein perfektes Leben mit all den Fähigkeiten. Und dann geht es einfach zu Ende. Der zweite Makel, jetzt weiß ich nicht, ob ich das theologisch soll ausdrücken oder einfach die Tageszeitung lesen. Theologisch gesagt, in uns ist die sogenannte alte Natur. Das ist eigentlich das Böse, das finden wir dann eben in der Tageszeitung, oder? Krieg und was da alles dazugehört. Wir Menschen, auch ich bin fähig, Böses zu tun und tue es manchmal auch. Schlechte Gedanken über einen Menschen oder etwas weitersagen, was nicht ganz der Wahrheit entspricht über einen Menschen, damit ich etwas besser dastehe und der andere etwas schlechter. Wir können lügen, wir können betrügen. Ja, wir können so vieles, unreine Gedanken und so weiter, das steckt in uns, das ist einfach da. Und das macht uns auch so viel Mühe in unserem Zusammenleben, in unserer Gesellschaft, weltweit diese Auswirkungen. Das ist der Makel. Und jetzt begegnen wir Gott, der seinen Sohn sendet in diese Welt. Der Schöpfer, der einen menschlichen Körper annimmt. Muss man sich einfach mal auf, ich weiß nicht, auf der Zunge vergehen lassen. Ein menschlicher Körper, der diesen Körper geschaffen hat, der genau weiß, wie das geht, nimmt einen menschlichen Körper an. Und dieses Geheimnis damals, Lukas beschreibt das sehr mit Fakten, sehr knapp eigentlich als Arzt, dieses Geheimnis fand im Verborgenen statt. Das fasziniert mich immer wieder. Er wählt eine einfache Frau aus, beziehungsweise ein junges Pärchen, verlobt, einfache Frau Maria, nicht im Zentrum der damaligen Macht, schon gar nicht in Rom, nicht einmal in Jerusalem, sondern in Nazareth. Das war wirklich ein Kaff. Ein normales Pärchen, und die wird schwanger, werden noch den Text einblenden durch den Heiligen Geist, ein Wunder, und das geschieht einfach so im Verborgenen. Also ich denke, ich hätte das ein bisschen anders inszeniert. So Maria auf einen Thron gesetzt, oder? Die Stadtmusik auffahren lassen, vielleicht irgendwo Lichterschau und einfach so, wirklich jetzt geschieht etwas ganz Besonderes, und Gott macht das total im Verborgenen. Ein heilsgeschichtlich zentrales Ereignis wird von dieser Welt so gar nicht wahrgenommen. Schon speziell, oder? Aber das ist das Wesen Gottes. Gott tut vieles, ganz Entscheidendes, oft im Kleinen und im Verborgenen. Auch der Weg dann mit seiner christlichen Gemeinde trägt eigentlich dieses Merkmal. Dann kommt dazu, für Josef und Maria war ja das eigentlich jetzt im Nachhinein gesprochen ein totales Highlight, oder? Was da geschehen ist. Von Gott auserwählt, das ganz Spezielle zu erleben, und für sie fühlt es sich überhaupt nicht gut an, oder? So. Also Maria wird schwanger, Josef ist nicht eingeweiht, und das war tragisch, war wirklich schwierig, er wollte sie ja verlassen, aber nicht bloßstellen und so, war wirklich ganz schwierig. Und wenn man die gefragt hätte, wie fühlt sich das jetzt an, so dieses ganz Spezielle zu erleben, dann hätten sie gesagt, fühlt sich gar nicht gut an. So haben wir uns den Start in unsere Ehe überhaupt nicht vorgestellt. Schwierig, und dann die Geburt auch noch irgendwie schwierig, Umstände belastet und so, eben so in der Fremde und nicht wirklich ein Zuhause. Das sind so die äußeren Begleiterscheinungen. Aber jetzt schauen wir einmal, was da wirklich geschehen ist. Lukas schreibt es so, der Engel kam ja zu Maria, völlig überraschend, hat ihr dann angekündigt, dass sie schwanger wird, diesen Retter gebären wird, diesen Verheißenen. Und die Maria fragte dann zurück, ja, wie soll das geschehen? Ich bin gar noch nicht verheiratet. Und dann sagt der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Also Lukas, der Arzt, beschreibt dieser Zeugungsvorgang eigentlich in einer ganz feinen Sprache. Er sagt, es ist der Heilige Geist, die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Also so geheimnisvoll, aber was hier gesagt wird, ist schon, hier verschmilzt menschliches und göttliches Erbgut miteinander. Auch dem Josef, ihm wird das dann später mitgeteilt, dass seine Maria schon schwanger war, er das gesehen hat, und dann wird ihm das mitgeteilt, denn was sie empfangen hat, lieber Josef, das ist nicht von einem anderen Mann. Nein, das ist vom Heiligen Geist. Und dann kommt eine wichtige Erklärung, sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Spannend ist, Maria bekam den Namen Jesus mit vom Engel, er wusste, wir werden ihn Jesus nennen und jetzt Josef auch. Also jetzt hatten wir eine Gemeinsamkeit, wir wussten, aha, dass wirklich Gott am Handeln, beide kamen unabhängig voneinander, den Namen über Jesus, was ja übersetzt heißt, der Retter, der rettet. Und Josef wird hier noch ein Detail mitgeteilt, oder ist eigentlich nicht ein Detail, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Moment mal, das ist, glaube ich, ein Regiefehler hier auch wieder. Das sollte doch heißen, er wird sein Volk retten von ihren Unterdrückern. Oder nicht? Das waren damals die Römer. Das haben sie erwartet. Aber das steht hier nicht. Also merken schon die Haltung, unser Problem sind die Römer. Und der Text sagt hier, das Problem sind nicht die anderen, das bist du selbst. Also kommen wir noch auf diese Aussage zurück hier an Josef. Aber jetzt zurück. Das Göttliche und das Menschliche verschwillt sich da. Also das heißt, Gott nimmt einen menschlichen Körper an und wird als Mensch geboren. Also wirklich mit ganz Mensch, Fleisch und Blut. Zugleich behält er das Göttliche, dieses Wunder, das die Christen seit tausenden von Jahren eben begleitet. Gott, Jesus, Gott und Mensch zugleich, aber hier wirklich auch das ganz Menschliche. Als Jesus geboren wurde, das wurde eben Maria und Josef gesagt, ist gezeugt vom Heiligen Geist, da ist Göttliches und Menschliches. Und ich weiß nicht, wie es ihnen wirklich ging, das wäre noch spannend so, als dann Jesus auf die Welt kam und sie wussten um dieses Geheimnis, beide wussten jetzt wirklich klar, das ist von Gott gezeugt. Ja, wie sieht dann Jesus jetzt aus? Wie sieht dieses neugeborene Kind aus? Das ist doch eine Spannung, oder? Sehen wir jetzt irgendwo das Göttliche auch an ihm? Vielleicht ein besonderes Leuchten oder irgendwie... Also ich kann mir vorstellen, die waren wirklich mega gespannt, als Jesus dann auf die Welt kam. War er da? Der erste Schock vielleicht schon ein bisschen. Ganz normal. Und dann ruft Maria plötzlich, Josef, Josef, ich brauche eine Windel. Als ein Mensch hier kann es fast nicht mehr sein, oder? Was sie erlebt haben hier ist jetzt total die menschliche Seite von Jesus. Voll eine Krippe. Windeln, also menschlicher kann es nicht mehr hin und her gehen. Vielleicht waren Maria und Josef schon ein bisschen enttäuscht, oder? So ein Riesenwunder in diesen miesen Umständen. Und dann noch so menschlich sogar Windeln, also okay. Und jetzt aber spannend, die göttliche Seite war auch da. Aber nicht bei Josef und Maria, sondern bei den Hirten. Das haben sie zuerst nicht mitbekommen, oder? Da war die göttliche Seite, der Himmel, der sich geöffnet hat, die englische Haar, die Stimme aus dem Himmel. So, da war wirklich eine göttliche Offenbarung. Schaut einmal, da in diesem ganz normalen Umständen, diese Krippe, das ist nicht normal. Gott, der ganz Mensch geworden ist. Übrigens in Klammern, nachdem Jesus Maria verlassen hat, geboren war, blieb nichts Göttliches mehr in Maria zurück. Sie wurde eine ganz normale Frau. Das können wir erbgutmäßig ja wunderbar nachvollziehen, oder? Da hat sich genetisch bei Maria nichts verändert. Sie war wieder eine normale Frau. Nach biblischem Zeugnis wurde sie eine Mutter von weiteren 6 Kindern, die sind namentlich erwähnt, außer die Schwestern. Eine normale Frau, die dann auch bezeugt, dass sie schwanger war mit Jesus, hat sie ein Loblied angestimmt und dann sagt sie in diesem Loblied, wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Retter. Sie brauchte selber auch einen Retter. Sie ist nicht Teil der Rettung. Sie ist nicht Erlöserin, sondern einfach ein Werkzeug, das Gott ganz speziell gebraucht hat. Aber gehen wir zurück zu diesem Ereignis. Ich habe es eben formuliert, Gott trifft Mensch. Also jetzt ist Gott hier als Mensch unter uns. Und ich frage mich, kann Gott uns denn eigentlich noch näher kommen? Als ein Mensch, so wie wir sind. Und das finde ich das ganz Berührende hier in dieser Menschwerdung. Diese Nähe Gottes, die Gott zu uns Menschen neu gesucht hat. Und Jesus lebte dann ja 30 Jahre im Verborgenen, also sein Gottsein nicht offenbart oder kaum. Diese ersten 30 Lebensjahre sind praktisch unbekannt. Die Geburt, dann eine kleine Begebenheit als Zwölfjähriger, aber sonst stillschweigen. Und Jesus hat in diesen 30 Jahren, das muss man sich vorstellen, das waren 30 Jahre sind viel, oder? 30 Jahre als ganz normaler Mensch gelebt und gearbeitet. Er saß nicht auf einem Thron. Und die haben ihn da bedient. Sondern die Leute sagten, als Jesus öffentlich auftrat und dann sein Gottsein offenbarte durch Zeichen und Wunder, sagten sie, das ist doch der Zimmermann. Sein Vater war schon Zimmermann, der wurde auch so genannt, aber es gibt einen Text, wo Jesus auch als Zimmermann bezeichnet wird. Das heißt, sie kannten ihn als ganz normalen Handwerker, der gearbeitet hat. Seinem Vater zusammen wohl. Das ist so menschlich, vielleicht als Jüngling dann so die Handfertigkeiten gelernt, wie man Häuser baut. Vater am Abend gesagt, musst du noch aufräumen? Und er hat aufgeräumt. Wenn ich mir mal vorstelle, wer Jesus wirklich ist. Dieses Geheimnis, der Allerhöchste, Schöpfer Himmels und Erde. Das heißt, Gott kommt uns so nahe. Das ist absolut einzigartig. Das findet ihr in keiner Religion so einen Gedanken. Dass Gott uns so nahe kommt, dieses Zeichen der Nähe. Und ich blende jetzt einen Text ein, wo das dann später einfach verdeutlicht wird, wo die Auswirkung jetzt sichtbar wird, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er dann schon wieder im Himmel zurück war. Dann steht hier im Hebräerbrief so ein wichtiger Brief an die Christen. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, damit ist Jesus gemeint. Denn ich könnte mitleiden mit unseren Schwachheiten. Also das drückt jetzt aus, was da möglich ist. Er kennt uns als Menschen, jetzt wird es so formuliert, er kann sogar mitleiden, also er versteht unser Leben, auch unser belastetes Leben, unsere Schwierigkeiten, die Vergänglichkeit, mitleiden. Im Griechischen übrigens, im Original, das gefällt mir noch, das Wort, das dort steht, mit mitleiden, dort steht Sympatheo, also da, von daher kommt unser Wort sympathisch. Gefällt mir. Gott empfindet Sympathie für unser Leben, für unseren Alltag. Das finde ich sehr speziell. Also diese Nähe, das ist etwas wirklich absolut Einmaliges. Wir dürfen zu ihm kommen. Ich blende noch einen letzten Text ein. Auch gerade anschließend seht ihr, darum lasst uns freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade. Das ist ein Bild, Jesus im Himmel. Und dann steht der Gnade. Gnade tönt schon gut, oder? Gnade ist Geschenk. Also da bist du beschenkt. Ein Ort, wo du beschenkt wirst. Dann kommt noch ein zweites Wort. Auf, dass wir Barmherzigkeit empfinden und Gnade finden und Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Also wieder ein Text, der einfach ausdrückt, wie nahe Jesus uns sein kann. Er ruft uns zu und ruft uns auf, die Nähe, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Das merken wir hier. Jetzt wird es persönlich, oder? Also werden Menschen aufgerufen, du darfst mit ihm eine persönliche Beziehung haben. Das ist nicht einfach so ein paar formelle Gebete gesprochen, so irgendwie, sondern das ist eine persönliche Beziehung, die man mit ihm pflegen darf. Das ist ja das, was wir hier immer wieder betonen. Persönlich. Du darfst dein Leben mit ihm teilen, du darfst dorthin kommen. Er versteht uns, er weiß um unser Menschsein, wie wir fühlen, wie wir denken, was in uns abgeht. Er hat volles Verständnis. Also diese Nähe, die hier einfach zum Ausdruck kommt, jetzt ab diesem Satz, Gott trifft Mensch. Also das ist näher kann man es nicht mehr beschreiben. Dass Gott einen menschlichen Körper annimmt. Übrigens merken wir hier, da braucht es dann keine Mittel mehr, keine Zwischenstationen wie heilig und so weiter. Das ist so direkt dieser Zugang zu diesem einen wahren, lebendigen Gott, der auch zugleich uneingeschränkt auch Gott ist. Manchmal höre ich die Aussage, eigentlich relativ oft, habt ihr sicher auch schon gehört, wenn man so über den Glauben zu sprechen kommt, ja, ich glaube auch an eine höhere Macht. So Standardantwort, oder? Ja, was ist das für eine höhere Macht? Wo ist die? Kann die denken? Hat die irgendeinen Plan? Einen Plan für dein Leben? Wie kannst du diese höhere Macht anrufen? Merkt man plötzlich, das ist nichts. Das ist nur eine Blase, das ist nur selbsterdacht, das ist einfach ein gesagt, eine höhere Macht gibt es eigentlich gar nicht. Wie anders hier diese Texte, dass Gott sich herunterneigt, ein Geheimnis, das hier vollzogen wird, total im Verborgenen, zuerst von der Weltöffentlichkeit nicht wirklich wahrgenommen, nur von den Eingeweihten, Gott mit einem menschlichen Körper. Gnade und Barmherzigkeit. Even das tönt eigentlich sehr, sehr einladend. Steht hier nicht von Strafe und Gericht an dieser Stelle. Das ist hier schon sehr groß. Und doch merken wir als Menschen, jetzt komme ich auf diesen Gedanken zurück, zwischen uns und Gott ist diese Kluft, die ist da. Und es ist eben das, was Josef gesagt wurde. Er kommt, um uns von der Sünde, von der Schuld Gott gegenüber zu retten. Die Kluft ist da. Manchmal staune ich, was Menschen alles versuchen, diese Kluft zu überwinden. Werke, religiöse Leistungen, Rituale und. Eine ganze Palette wird da aufgezogen. Aber das ist alles nicht der richtige Weg. Es ist Jesus, der auch Mensch geworden ist oder gerade deshalb Mensch geworden ist, damit er leiden kann und am Kreuz für unsere Schuld sterben. Deshalb braucht er einen menschlichen Körper, der wirklich leiden und sterben kann. Und wir wissen, wenn wir so diese persönliche Beziehung betrachten, wie wir haben können mit ihm, da muss die Vergangenheit, auch unsere Vergangenheit bereinigt sein. Sonst stört das irgendwie, oder? Ich habe einmal einen Film gesehen aus der DDR-Zeit. Da war ein junger Grenzsoldat, der musste Dienst tun an der Grenze, weil er ein Medizinstudium machen wollte und dann haben sie ihn verpflichtet, sonst bekommst du keinen Studienplatz. Und dann wurde ihnen gesagt, diesen Grenzsoldaten, ihr müsst auf Flüchtende schießen. Das ist eure Aufgabe. Hat natürlich gehofft, dass er nie in diese Situation kommt, aber er kam dann in diese Situation mit einem Kollegen zusammen und sie mussten schießen und er hat einen Mann erschossen. Kam ums Leben, ein Flüchtender. Viele Jahre später hat er dann sein Studium gemacht, wurde Arzt, ist dann auch geflüchtet aus der DDR. Und dann, diese Geschichte ließ ihm einfach keine Ruhe von diesem erschossenen Mann. Und dann suchte er den Kontakt zur Frau, war verheiratet zu dieser zurückgebliebenen Frau. Und er hat sie tatsächlich aufgefunden, im Westen gelebt. Und dann hat er versucht, hat er sie besucht. Und er kam auch nicht und sagte, ich bin der Mörder deines Mannes. Und dachte, ja, okay, also ich muss das ein bisschen vorsichtiger angehen. Und dann haben sie über die ehemalige DDR-Zeit gesprochen, wie das war und so. Und einfach so. Und haben sich mehrmals getroffen und dann verlieben sich die beiden. Die verlieben sich. Und dann merkt sie, aber ist etwas bei diesem Mann. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, wie der Film ausgeht. Ich habe es vergessen. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dieser Mann wusste, diese Beziehung ist nur dann wirklich tragfähig, wenn das ans Licht kommt, was damals vorgefallen ist. Dieses Geheimnis kann man nicht einfach über Jahrzehnte mittragen. Das geht nicht. Das muss zur Sprache kommen, egal wie die Reaktion des anderen ist. Und genauso ist es bei Gott. Muss die Vergangenheit bereinigt sein. Und deshalb starb Jesus am Kreuz, hat diese Schuld getragen. Wir dürfen zu ihm kommen, da ist Vergebung, wirklich Vergebung. Eben Gnade und Barmherzigkeit, Erlass der Schuld, der wird Vergebung zugesprochen. So ein Riesengeschenk, weil Gott Mensch geworden ist. Und jetzt mache ich einen Sprung. Hier ist die Geschichte ja nicht zu Ende. Was heißt das für uns, für unseren Körper in der Zukunft? Und jetzt betrachten wir Jesus. Wie ging es bei Jesus weiter? Und jetzt kommen noch einmal am Ende des Lebens von Jesus die Windeln. Das finde ich noch spannend. Dieser Begriff eingewickelt kommt im Neuen Testament zweimal vor. Einmal hier bei der Geburt, in Windeln gewickelt, das war klar, es war einfach gewickelt, ist der Begriff, aber in Bezug auf ein Neugeborenes sind es Windeln. Das ist auch richtig ins Deutsche übersetzt so. Dann kommt dieses eingewickelt am Ende des Lebens bei Jesus noch einmal vor. Als sein toter Körper vom Kreuz heruntergenommen wurde und dann hat man ihn eingewickelt in Grabtücher, da steht der gleiche Begriff. Und ins Grab gelegt. Dieser Körper hatte einen Anfang und hatte hier im Grab in dieser Form ein Ende. Aber jetzt geht die Geschichte weiter. Da möchte ich euch doch noch mitnehmen. Jesus ist nach 3 Tagen auferstanden. Auch wieder im Verborgenen, hat sich nicht seinen Feinden gezeigt, mit großer Macht und radikal abgemäht. Im Verborgenen, nur seinen Jüngern, seinen Anhängern ist er erschienen. Und was hatte Jesus für einen Körper nach seiner Auferstehung? Ein sehr spezielles. Das ist wieder ein Geheimnis. Ich versuche es euch ein bisschen näher zu bringen. Auf der einen Seite sah Jesus aus wie ein Mensch. Man sah auch eigentlich, ja, das ist Jesus, immer noch. Wie sagen wir das gleiche? Xyn? Versteht ihr das? So. Die Art, vielleicht die Gangart. Bei mir sagt man, dich erkennt man von hinten 100 Meter voraus. So wie du läufst. Ja, das stimmt. Ist einfach so. Jesus hatte einen normalen Körper. Jesus hatte die Zeichen seines Todes. Also mit diesem neuen Körper, der eben nicht nur Körper war, es war ein speziell, konnte durch Materie durchgehen, einfach bei den Jüngern plötzlich im Raum stehen. Aber man sah seine Nägelmale und die durchschlagenen Füße, die Wunde an der Seite, die sah man, die hat er seinen Jüngern gezeigt. Und die Jünger, als sie Jesus das erste Mal so begegnet sind, er einfach so im Raum stand, sind natürlich zu Tode erschrocken. Und, wow, ein Geist, ein Geist. Aber es ist doch Jesus. Und dann sagt Jesus, hab keine Angst, ich bin kein Geist. Und jetzt kommt etwas ganz Spezielles. Er hat gesagt, schaut einmal mich an. Dürft mich auch berühren, hat Thomas gesagt. Ein Geist habt nicht Fleisch und Knochen, wie ich habe. Hallo? Was hast du jetzt gerade gesagt? Jesus sagte den Jüngern mit dem auferstandenen Leib, ich habe Fleisch und Knochen. Also das sind Begriffe, die wir kennen. Das ist wirklich so, wie wir sind. Ich denke, die Jünger haben, aber du bist doch jetzt gerade, da ist jetzt gerade etwas Unheimliches passiert. Und dann sagt er, gibt wie noch einen drauf. Sagt Jesus, ja, glaubt ihr nicht und so. Habt ihr etwas zu essen? Sagen, ja, wir haben gebratenen Fisch. Zum Glück war er nicht tiefgefroren. Konnte Jesus sofort zugreifen. Wir haben gebratenen Fisch. Und dann heißt es dort, ihr könnt das nachlesen, Lukas Evangelium 24 nach der Auferstehung, wieder von Lukas, diesem Arzt, geschrieben oder so, die Fakten. Jesus aß vor ihnen. Jesus hat mit diesem Körper gegessen. Und zwar nicht irgendein Himmelsbrot, sondern ein normaler Fisch. Und da sind wir jetzt bei einem ganz tiefen Geheimnis. Wisst ihr, Gott hat uns als Menschen geschaffen. Gott hat uns mit einem Körper geschaffen. Das ist seine Wertschätzung, dass er einen Körper hat mit all seinen fantastischen Funktionen. Und Gott schätzt diesen Körper unendlich, er ist wertvoll. Und durch Jesus erlöst Gott unseren Körper. So wie Jesus körperlich auferstanden ist und er wird diesen Körper eine ganze Ewigkeit tragen, wird er nicht mehr ablegen. Wir werden Jesus im Himmel mit seinem Körper sehen. Und jetzt kommt das Schöne, die Erlösung von Jesus macht auch etwas mit unserem Körper. Er wird auferstehen, im Glauben an Jesus auferstehen. Kommen die wunderschönen Verse reihenweise über die Auferstehung im Neuen Testament. Was da stirbt, ist so schwach und ja, vergänglich. Und dann wird auferstehen Kraft und Herrlichkeit. Und kommen diese Verse dann. Wir werden Jesus gleich sein. Also ich weiß nicht, wie ihr euch den Himmel vorstellt. Also manchmal störe ich mich, wenn Menschen das irgendwie so aus... denke ich, ja, die stellen sich das, der Himmel ist so wie eine Luftblase, oder? Und wir sind da wie Blätterchen, so irgendwie nichts Wirkliches oder so, irgendwie alles so nicht fassbar. Nein. Der Himmel hat Hände und Füße. Versteht das, oder? Wir sagen ja manchmal auch, also schön deine Theorien, aber weißt du, ich brauche etwas mit Händen und Füßen. Ich anfasse, ob ich etwas anfangen kann damit. Der Himmel hat Hände und Füße, das ist eine materielle Wirklichkeit, natürlich völlig anders, völlig für uns noch nicht so fassbar, ich kann es euch auch nicht tiefer erklären, aber ich kann nur sagen, das, was hier steht, ist einfach so fantastisch, die Menschwerdung Gottes, die für unseren Körper eine gewaltige Wirkung hat, durch seine Erlösung, der Himmel ist ganz real, du kannst das mit deinen Sinnen erleben, du kannst das fassen, was dort ist, das kannst du, das entspricht einfach unserem Menschsein in einer vollkommenen, verherrlichten Art und Weise. Aber da kann ich nur sagen, boah, das möchte ich auch. Wisst ihr, bei Jesus ist die Frage, ist bei Jesus einfach ein Fragezeichen? Was soll ich machen mit Jesus? Pilatus gefragt, oder? Als er Jesus verurteilen sollte. Was soll ich mit Jesus machen? Ich weiß es nicht. Ihr klagt ihn an, ich sehe keine Schuld. Ein Riesenfragezeichen. Menschen haben so ein Fragezeichen. Ich möchte ein Aufrufzeichen haben. Jesus, jawohl. Und deshalb, wenn wir jetzt so Weihnachten, ja, die Adventszeit liegt hinter uns, jetzt kommt ganz schnell der Alltag wieder oder anderes Thema, aber wenn wir diesen Gedanken mitnehmen, ich weiß, in unserer Gesellschaft feiern wir Weihnachten und Adventszeit und Jesus ist wie zu weiten Teilen völlig verklammert. Ich habe ganz bewusst die Tageszeitung, die Luzerner Zeitung gelesen, alle Artikel, die etwas für Weihnachten sagen. Theologen und Interview mit Pfarrer und. Und wisst ihr was? Ich habe Jesus nicht gefunden. Er war nicht da. Weihnachten bedeutet mit mir eine warme Umarmung. Weihnachten bedeutet für mich Hoffnung, Friede und. Ja, kennt ihr die Slogan, oder? Aber Jesus war nicht da. Da wurde mir ein Bild in Erinnerung gerufen. Ich blende es hier nicht ein, weil es sind schreckliche Gestalten auf diesem Bild. Da ist Lenin, russische Revolution. Und er wettert da vom Pult herunter und ruft, stachelt die Leute an zur Revolution. Kommunistische Revolution damals, vor etwas mehr als 100 Jahren. Und neben ihm ist Trotzki. Trotzki war ein Mitkämpfer unter Lenin, auch einer, der völlig für diese Revolution war. Und dann starb ja Lenin und Stalin hat ihn beerbt. Und die beiden, Trotzki und Stalin, haben sich dann total verkracht. Wurde dann aus der Partei ausgeschlossen, Staatsbürgertum aberkannt und dann musste er fliehen nach Südamerika. Dort wurde er vom Geheimdienst der Russischen mit einem Pickel erschlagen. Starb dann, also eine ganz tragische Geschichte. Aber jetzt gab es diese Fotos. Dieses ganz berühmte Foto, wo eben Lenin so in einer Pose in dieser Rednerpult steht und neben ihm Trotzki. Und jetzt hat Stalin alles entfernt, was irgendwie mit Trotzki zu tun hat. Also dieses Bild ist wieder aufgetaucht, aber dann war dort statt Trotzki eine Kiste, oder? Heute geht es ja ein bisschen einfacher, Fotos jemand zu entfernen. Aber damals, und mir scheint vor, so feiern viele Weihnachten einfach so, aber man hat das Entscheidende, Jesus, entfernt, ist nicht mehr da. Und dann bleibt eben nur noch das Nicht-Entscheidende. Ist ganz klar, oder? Und so bin ich hier, was ich darüber nachdachte, dass ich mich einfach neu wirklich innerlich so bewegt. Gott wird ganz Mensch. Da verschmilzt sich Erbgut, göttliches Erbgut, in einer ganz geheimnisvollen Weise mit menschlichem Erbgut von Maria. Ein Mensch geboren. Oh Herr, das hast du für uns getan. Wir bleiben ja nicht bei der Geburt stehen. Gott hat die Geschichte weitergeschrieben. Kreuz, Auferstehung, Vollendung, unsere Auferstehung, das ist dann die Vollendung der ganzen Geschichte. Was für ein starkes Zeichen, was für einen Gott haben wir, der uns so nahe ist. Amen. Ich würde gerne beten. Herr Jesus, wir beten dich an in deinem Gottsein. Du bist jetzt beim Vater. Du pflegst eine Beziehung zu uns. Wir dürfen zu dir kommen, ganz konkret. Wir ehren dich dafür. Wir danken dir einfach von ganzem Herzen für dieses Wunder. Und ja, es ist ein Geheimnis. Schenk, dass wir es immer wieder neu entdecken. Wertschätzen, darauf eingehen, diese Beziehung, diese wertvolle Beziehung zu dir suchen. Danke, Herr, dass du uns und begleitest auch in diese nächste Zeit hinein und ja, das ein oder Gedanken in uns einfach wach hältst. Amen.